Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena. Herzlich willkommen zu Kopfkompass, einer neuen Folge. Wir sitzen wieder zusammen. Wir, das sind
Ilona Kreu
und Fabian Rottstedt vom Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Universität Jena. Wir haben uns jetzt schon 3 Folgen lang mit Zwangsstörungen beschäftigt und dass wir dazu jetzt noch eine 4. Folge aufnehmen, zeigt, wie reichhaltig dieses Thema einfach ist und wie viel Diskussionsstoff das bietet. Wir könnten wahrscheinlich auch noch 4 weitere aufnehmen, aber wir versuchen es heute abzurunden,
das Thema. Wir versuchen zum Ende zu kommen. Es ist eigentlich gar nicht so eine riesige Störung, oder? Wir sind einfach nur fasziniert.
Ja, genau. Also das ist es wahrscheinlich. Es löst einfach Faszination aus, weil es so viele interessante Facetten gibt. Und wir werden uns heute dem Zwang nochmal ein bisschen aus einer anderen Richtung nähern. Wir haben uns den ja bis jetzt angeguckt, so primär aus dem Blickwinkel einer psychischen Störung, einer typischen psychischen Erkrankung, wie einer Angststörung zum Beispiel oder einer Depression. Aber heute wird es eher nochmal darum gehen, dass der Zwang auch eine andere Funktion erfüllen kann, eine strukturerhaltende Maßnahme sein kann bei uns Menschen. Das klingt erstmal so ein bisschen wie so eine sozialpolitische Maßnahme, aber es wird dann im Verlauf hoffentlich klarer werden, was wir damit meinen. Bevor wir aber damit einsteigen, brauchen wir unseren Fact-Check.
Unbedingt.
Und den hast du mitgebracht.
Genau, Ilona. Wir bleiben bei komischen Begrifflichkeiten. Ja, also strukturbildende Maßnahme oder strukturerhaltende Maßnahme ist schon mal ein schöner Begriff. Der Fact-Check ist, ein Mensch ist auch nur ein Objekt. Letzten Endes, was ich damit meine, ist, dass in der Psychologie oder in der Psychotherapie oder in bestimmten Psychotherapierichtungen Menschen als Objekte völlig selbstverständlich bezeichnet werden.
Okay, klingt erstmal ungewöhnlich, aber mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall klären und auch näher uns angucken, was damit jetzt eigentlich gemeint ist. Ja, also Zwang im Sinne einer strukturerhaltenden Maßnahme. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal klären, was heißt denn eigentlich Struktur? Das sind ja eher tiefenpsychologische Konzepte und deswegen bist du auch diejenige, die diese Frage gut beantworten kann.
Struktur ist ja eigentlich etwas, was alles zusammenhält. Und so ist das auch gemeint. Das bedeutet, wir haben eine Struktur unserer Psyche mit verschiedenen Funktionen, die dafür sorgen, dass wir so leben können, wie wir leben. Ich überlege gerade, ob ich einen Schwenk mache. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel. Ich mache einen ganz, ganz kurzen Schwenk. Die ersten klassischen analytischen Therapierichtungen haben ja Theorien aufgestellt, wie funktioniert denn die menschliche Psyche. Und eine der ersten Theorien war also Triebpsychologie gewesen, die gesagt hat, wir haben ein Thanatos, einen Todestrieb, und wir haben eine Libido, also einen Liebestrieb, und die müssen irgendwie in Balance gehalten werden. Und dann ist das so nach und nach immer mehr erweitert worden, und dann kamen Konfliktbeziehungspsychotherapien dazu. Dann kam so die Idee, es gibt ein Es, ein Ich und ein Über-Ich als auch verschiedene Strukturen oder Instanzen der Psyche, die wir haben. Gehen wir vielleicht später mal drauf ein. Das ist auch von den Begriffen her ziemlich wild, aber auch revolutionär tatsächlich gewesen zur damaligen Zeit.
Das ist so die Theorie, mit der Freud berühmt geworden ist.
Das ist die Theorie, genau, die wir heute auch noch verknüpfen mit Freud. Das lassen wir heute aber weg. Das interessiert uns gar nicht so sehr. Sondern wir reden dann über noch weitere Weiterentwicklungen, so Ich-Psychotherapie und Ich-Funktionen. Und letzten Endes, was da dahinter steckt, ist eben, dass unsere Psyche konstituiert sich aus verschiedenen Funktionen, die da sein müssen. Was wir jetzt wahrscheinlich, was uns allen einfällt als Funktion, ist sowas wie, ich brauche halt eine Erinnerung. Wenn ich mich nicht gut erinnern kann, dann kann ich auch nicht sagen, früher war ich der und heute bin ich der, und das hat eine gewisse Kontinuität in meinem Leben. Also zum Beispiel kann ich mich nicht als jemanden definieren, der sportlich ist, wenn ich keine Erinnerung daran habe, was war denn eigentlich gestern, vorgestern und noch weiter zurück. Oder ich brauche eine Wahrnehmungsfähigkeit oder sowas. Ich brauche eine Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es ein Buch, das nennt sich Operationalisierte psychodynamische Diagnostik. Komplizierter großer Name. Was darunter steckt, ist eine komplette Theorie über psychodynamische Behandlungsverfahren. Also eine Theorie, wie funktioniert denn jetzt unsere Psyche in Krankheit und Gesundheit? Und zwar auch von einem tiefen psychologischen oder analytischen Verständnis raus. Und auch da werden Strukturen unserer Psyche definiert. Und die habe ich mal mitgebracht und die würde ich mal kurz erzählen. Das sind insgesamt 4 verschiedene, die man für sich und für andere aufbauen kann. Zum einen muss ich mich selbst wahrnehmen können. Das heißt also, ich muss selbst wissen, wer bin ich, und ich muss auch wahrnehmen können, jetzt bin ich wütend, jetzt bin ich traurig. Das heißt, ich habe eine Emotion und die kann ich irgendwie auch voneinander abgrenzen. Ich fühle mich also nicht nur gut, schlecht, sondern ja, ich habe da so eine gewisse Reflexionsfähigkeit drin. Das ist auch ganz wichtig, weil ich ansonsten völlig egal, was passiert, zum Beispiel immer aggressiv reagiere und gar nicht traurig, was vielleicht angemessen wäre und was mir auch vielleicht eine Hilfe ermöglichen würde. Dann habe ich eine Möglichkeit einer Selbstregulation. Das heißt, ich kann mich selber steuern. Nur weil ich mich gerade frustriert fühle, fange ich nicht an, das sofort auszuagieren, mich so zu verhalten. Also wenn mich jemand nicht grüßt, dann muss ich denjenigen nicht anbrüllen. Sondern das kann ich auch in einem gewissen Rahmen erstmal runterschlucken, mir denken, hat einen schlechten Tag gehabt oder ist vielleicht auch ein Idiot, aber ich muss das jetzt nicht ausagieren. Das ist so eine Selbststeuerungsfähigkeit. Dann kann ich quasi mit mir selbst sprechen. Eine Kommunikation nach innen nennt sich das. Das heißt also, ich kann selber Tagträume haben, Fantasien entwickeln, ein Modell für mich entwickeln, wie wäre ich denn gerne. Ja. Ich kann mich selbst in eine Heldengeschichte reinspinnen und die so ausdifferenzieren, dass ich da auch wirklich eine halbe Stunde viel Spaß dabei habe. Und dann habe ich noch so eine Bindung an innere Objekte, nennt sich das. Und hier kommt diese merkwürdige Terminologie rein. Das heißt, wir alle nehmen andere Menschen in uns auf. Ich bin zum Beispiel bei Vater und Mutter groß geworden. Und so wie Vater und Mutter sind, oder nur einer von beiden ist, das nehme ich in mir auf. Und diese Werte übertragen sich auf mich. Also wenn bei mir zu Hause Pünktlichkeit ein großer Wert war, dann bleibt das auch für mich so. Und dann übernehme ich den Wert meiner Eltern. Das ist damit gemeint. Und wenn meine Oma eine ganz nette Frau gewesen ist oder irgendjemand anderes und ich bin hingefallen und ich habe mir wehgetan und meine Oma ist im Zweifelsfall da und tröstet mich, dann habe ich in mir ein Modell, wo ich weiß, jemand anderes kann mich trösten und es wird schon wieder werden. Ne? Ich kann mir die Sätze meiner Oma quasi einfach reinnehmen. Das sind alles so Strukturmöglichkeiten. Das heißt, das ist wie die Hardware unseres Gehirns. Ist noch gar nicht gesagt, wie das bestückt ist und ob da jetzt die Oma uns getröstet hat oder die Großtante oder der Trainer oder wer auch immer. Aber das differenziert so aus, was sind denn so Möglichkeiten in unserem Gehirn. Und das, was ich jetzt gesagt habe, sind alles Sachen, die sich auf mich selbst beziehen. Also Kommunikation mit mir selbst, an meine inneren Bezugspersonen. Wie reguliere ich mich? Wie nehme ich mich wahr? Das gibt's gespiegelt nochmal einem Objekt gegenüber. Und das bedeutet also einem anderen Menschen gegenüber. Also, wie nehme ich andere Menschen wahr? Kann ich die überhaupt als eigene Menschen wahrnehmen? Oder muss ich alles auf mich selber beziehen? Wie kann ich die Beziehung zu anderen Leuten regulieren? Ja, wie rede ich mit anderen Menschen? Und wie binde ich mich an andere Menschen? Das bedeutet, wenn mein Partner gerade nicht da ist, weil der einfach auf Arbeit gegangen ist, vertraue ich dann noch drauf, dass der mich mag, auch wenn ich ihn nicht sehe. Oder fällt mir nach einer Stunde ein, ich weiß gar nicht, mag der mich noch, mag der mich nicht mehr, keine Ahnung. Der ist schon so lange weg, der hat mir ja noch gar nicht geschrieben. Ich fange schon mal an, dem eine Nachricht zu schreiben. Und dann schreibe ich dem, und wie ist es bei dir gerade? Mein Partner kann jetzt aber nicht antworten, der ist einfach auf Arbeit, der ist beschäftigt. Und nach einer halben Stunde denke ich, Mensch, der hat sich noch gar nie gemeldet. Der mag mich bestimmt nicht mehr. Und so eskaliert sich das nach oben. Und das ist so eine ganz typische Eskalationsstufe. Irgendwann fange ich dann an, warum hast du dich immer noch nicht bei mir gemeldet? Du kannst gleich wegbleiben, wenn du mich nicht leiten kannst. Und das sind so Eskalationsstufen, die haben eigentlich nur was damit zu tun, wie gut kann ich mich denn darauf verlassen, dass andere Leute auch bei mir bleiben. Das hat mit dem anderen gar nicht viel zu tun. Und das ist eine Struktur, die ich in mir selber habe, also wo ich quasi weniger oder besser ausgebildet bin.
Okay, das war jetzt ziemlich viel Input, deswegen versuche ich es nochmal zusammenzufassen und du kannst ja dann gleich nochmal ergänzen. Ne? Also in der psychodynamischen Theorie hat man sich gefragt, welche psychischen Funktionen sind eigentlich wichtig, damit wir als Menschen funktionieren.
Ja.
Ne? Das Ganze hat man zusammengefasst in eben dieser operationalisierten psychodynamischen Diagnostik. Ja. Und man hat quasi vier verschiedene
Funktionsbereiche
identifiziert. Ne? Und das wäre Wahrnehmung, Selbstregulation, Kommunikation und Bindung. Und das kann sich sowohl einmal auf mich selber beziehen oder auf andere.
Genau.
Und die Theorien, die du zum Anfang genannt hast, das waren alles Ansätze, die auch Erklärungsversuche für unser psychisches Funktionieren liefern wollten.
Mhm.
Und das ist sozusagen dahin gemündet, dass wir heute die OPD haben.
Genau.
Das ist sozusagen der aktuelle Stand,
ja,
den
so kann man das gut zusammenfassen.
Diesbezüglich hat.
Genau, genau. Ich würde vielleicht noch ein was ergänzen. Also das erlaubt uns, diese Struktur erlaubt uns selber psychisch gut zu funktionieren und aber auch in einem sozialen Gefüge zu funktionieren. Ja? Also mit anderen so in Beziehung zu treten, dass es auch irgendwie freudvoll ist, dass der andere auch gerne mit uns redet.
Ja, ja. Ne, also genau, so könnte man sagen. Also es geht, wenn das alles gut ausgeprägt ist, dann gelingt es mir gut im Gleichgewicht mit mir selber zu sein, als auch im Gleichgewicht mit anderen.
Genau.
Das ist eigentlich so das Optimum.
Genau. Genau, ja.
Ja. Dann können wir eigentlich dazu kommen, wie denn Zwang da jetzt helfen
kann,
das zusammenzuhalten.
Was hat Zwang damit zu tun, genau? Du hast das gerade so schön zusammengefasst. Also eine psychische Struktur und die Funktionen der psychischen Struktur sind dafür da, dass meine Psyche stabil funktionieren kann. Das heißt also, ich erlebe mich selber als kontinuierlich der gleiche Mensch, der andere Leute auch irgendwie beeinflussen kann. Das heißt also, ich kann jemandem etwas sagen und das passiert dann vielleicht auch. Jemand anderes mag mich, jemand bleibt bei mir. Ich kann einfach sozial mit anderen eben freudvoll, ja, interagieren. Und ich kann so ein bisschen vorhersagen, was die anderen Leute machen, weil ich mich so und so verhalten kann. Und damit weiß ich auch, die anderen Leute finden das gut oder finden das nicht gut. Das wird uns alles so erlaubt durch so eine psychische Struktur. Jetzt kann man sich ja überlegen, was passiert denn, wenn so eine Struktur zusammenbricht oder gar nicht gut ausgebildet ist. Und da gibt es genau die beiden Fälle. Zum einen, die psychische Struktur ist nicht gut ausgebildet. Entweder, weil meine Gehirnkapazität dafür nicht ausreicht. Also ich habe einfach nicht die biologischen Voraussetzungen, um eine gute Struktur auszubilden. Das mag das eine sein. Also Stichwort Behinderungen oder schwere Behinderungen. Oder ich bin in einer Umgebung groß geworden, in der ich zum Beispiel keine stabilen anderen Interaktionspersonen hatte. Das heißt also, ich bin zum Beispiel von meinen Eltern massivst vernachlässigt worden oder von meinen Bezugspersonen. Dann kann ich gar nicht lernen, dass andere Leute stabil da sind, auch dann, wenn ich die nicht sehe, weil ich die Erfahrung einfach nicht gemacht habe. Das wäre so ein typisches Beispiel dafür. Oder ich bin groß geworden bei jemandem, der schwerer Alkoholiker ist und der dann auch immer mal für mich völlig unvorhersehbar wirklich austickt und anfängt eben, der andere Menschen zusammenzuschlagen, inklusive mir oder meiner Mutter oder meinem Vater. Und auch da kann ich keine ganz stabile psychische Struktur entwickeln. Das sind also so die Fälle, wo eine psychische Struktur nicht stabil entwickelt werden kann. Und da hilft uns ein Zwang trotzdem, unser Leben vorherzusagen. Weil was ein Zwang letzten Endes macht, ist, der baut uns ein Ritual. Das heißt, es passiert immer irgendetwas vorhersagbar Gleiches. Ein ganz typischer Zwang, den eine Patientin von mir auch mal hatte, die eben so eine schwache Struktur ausgebildet hat, weil sie in einem Elternhaus groß geworden ist, was extrem unvorhersagbar für sie gewesen ist. Und diese Patientin immer dann, wenn sie sich schuldig gefühlt hat, die hat zum Beispiel auf Arbeit, hat einen ganz normalen Job gehabt, mittlere Leitungsfunktion, und da bleibt es nicht aus, dass man auch mal kritisiert wird. Entweder vom Chef kritisiert wird oder von den Leuten unten drunter kritisiert wird. Man kann es ja auch nicht immer allen recht machen, also die wurde eben auch ab und an mal kritisiert. Und wenn das passiert ist, dann hat sie sich also sofort extrem ohnmächtig gefühlt, dann ist ihre Struktur so in sich zusammengebrochen. Sie hat gedacht, sie ist komplett wertlos, sie kann Beziehungen zu anderen Leuten nicht mehr regulieren. Und dann hat sie angefangen zu putzen.
Welche dieser Funktionsbereiche wäre denn da bei so einem Beispiel gestört? Oder nicht gut ausgeprägt?
Genau, ne? Also was zum Beispiel nicht gut ausgeprägt ist, ist diese Bindung an andere Personen, weil sie eben nicht das Vertrauen haben kann und das Vertrauen nicht hat, dass jemand anderes auch dann, wenn der mich mal kritisiert, trotzdem eigentlich ein stabiler Partner ist.
Ja.
Das ist nicht gut da.
Ja.
Oder was auch nicht gut ausgeprägt ist bei ihr, ist die Selbstwahrnehmung. Die hat sich eben auch erstmal gut oder schlecht gefühlt. Die konnte gar nicht richtig für sich differenzieren, zumindest sehe ich am Anfang der Therapie. Ich bin frustriert, weil dieses und jenes passiert ist. Ich bin vielleicht traurig oder ich bin wütend oder ich bin ängstlich. Das konnte die nicht gut auseinanderhalten.
Sondern wie war es häufig?
Schlecht.
Hm, okay.
Ja, das war, das ist auch was ganz Typisches, oder? Das kennst du bestimmt auch von deinen Patienten. Klar. Das ist dann schlecht. Und das ist... ist halt schwierig für die Leute, weil wenn ich nicht auseinanderhalten kann, also so eine Emotion hat ja eine Signalwirkung, und wenn ich nicht auseinanderhalten kann, ob ich jetzt Angst habe oder ob ich wütend bin und jedes Mal gleichmäßig reagiere, dann reagiere ich für andere Leute auch völlig untypisch. Wenn ich aus einer Angst raus, also anfange, jemanden zusammenzuschlagen, dann fühlt sich, also ist das für den anderen natürlich eine Erfahrung, dass der denkt, warum, ich habe dir doch überhaupt nichts getan, oder warum schreist denn du mich jetzt an oder warum starrst du mich denn so an? Wenn ich allerdings stattdessen aus einer Angst heraus, einfach aus einer sozialen Angst heraus, nach unten gucken würde oder sagen würde, Entschuldigung, ich weiß gerade nicht mehr weiter, dann habe ich die Chance, von jemandem anderen Hilfe zu kriegen. Ich kann in eine viel bessere Interaktion reingehen.
Ja.
Und das konnte meine Patientin eben nicht gut.
Okay. Und da kann ein Zwang jetzt also helfen.
Und da kann ein Zwang helfen, weil diese Patientin dann, wenn eben ihr Leben für sie nicht vorhersagbar war, es ist also irgendeine Abweichung passiert, ja, jemand hat sie eben kritisiert, sie fühlte sich schlecht, völlig undifferenzierbar, dann hat sie angefangen zu putzen und zwar exzessiv, also wirklich zwanghaft. Die hat dann mitten in der Nacht angefangen, ihre kompletten Schränke alle auszuräumen, die hat unglaublich viele Gläser gehabt, in Glasvitrinen, das ist schon auch so ein bisschen masochistisch, viele Gläser in vielen Glasvitrinen zu besitzen. Und dann hat sie die alle bis auf den letzten Staubfleck da durchgeputzt. Die waren natürlich schon sauber, aber die wurden dann also nochmal sauberer und haben geglänzt. Und das ist natürlich ein von außen betrachtet völlig sinnloses Verhalten. Aber für die Patientin gibt ihr das eine Sicherheit. Ich kann etwas bewirken. Ja, ich kann, ich bin jemand, ich habe sozusagen eine Vorhersagbarkeit. Ja, ich habe einen Einfluss. Ich tue jetzt das, dann tue ich jenes. Und dadurch kann ich mich auch beruhigen.
Das heißt, wenn ich das jetzt in, ich sag mal, meine verhaltenstherapeutische Sprache übersetzen würde, würde ich sagen, die Patientin war in einer Situation, da war der Selbstwert bedroht. Ja. Und sie hat das kompensiert, indem sie was getan hat, wo sie sich als selbstwirksam erlebt hat.
Genau.
Also ich kann was Positives bewirken.
Ja, genau.
Und das war in dem Fall dann eben das Putzen.
Genau, ne? Meine Handlung hat einen Effekt.
Und das ist stabilisierend.
Ganz simpel. Ja. Ja, und das ist was Stabilisierendes, genau.
Ja.
Ja. Und das kann man eben haben und hat das auch gar nicht so selten, finde ich, bei Menschen mit Strukturstörungen, also bei Menschen, wo diese Funktionen, die wir nun vorhin benannt haben, einfach nicht so gut ausgeprägt sind. Und diese Funktion, die kann man nachreifen, so würden wir das sagen. Man kann das ein bisschen trainieren, dass man das dann trotzdem kann, dass man ein bisschen differenzierter andere Leute und auch sich selber wahrnehmen kann. Und dann wird auch der Zwang weniger wichtig.
Ja.
Ja.
Du hast jetzt ganz oft von Vorhersagbarkeit gesprochen.
Ja.
Warum ist das für uns Menschen anscheinend so wichtig?
Das ist so ein Urbedürfnis, was wir haben, ne? Zu sagen, also mich in der Welt zurechtzufinden. Und letzten Endes ist deshalb ein Urbedürfnis, weil es ja auch einfach lebenserhaltend ist. Wenn ich sagen kann, was als nächstes passiert, machen es mal ganz basal. Ich sitze irgendwo rum, ich höre ein Geräusch und ich kann in etwa sagen, das könnte im Prinzip gefährlich sein, also kletter ich schon mal auf den Baum, dann ist das was Sinnvolles, das erhält mir mein Leben. Oder ich verhalte mich meinem Partner gegenüber so und so und damit fängt er an, mich anzulächeln, ja, und damit bleibt mein Partner dann auch bei mir und wir bleiben beieinander, dann erhält das eben Leben. Oder das brauchen wir. Bis hin dazu, wenn ich weiß, mein Essen riecht so und so, dann kann ich es möglicherweise nicht essen. Dann sollte ich es nicht essen können. Also letzten Endes, was Vorhersagbarkeit macht, ist eine Lernerfahrung. Wir bauen auf Erfahrungen auf und machen daraus eine Vorhersage für die Zukunft, um uns irgendwie zurechtzufinden.
Das ist ja letzten Endes das, was unser Gehirn so wahnsinnig gut kann und warum wir Menschen als Spezies an sich so erfolgreich sind, ne? Weil wir es einfach entwickelt haben, diese Fähigkeit.
Genau, ne, so sagen einige Theorien. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so extrem erfolgreich sind. Aber das kommt vielleicht aufs Maß von erfolgreich an. Also ja, also zumindest machen wir schon ganz schön Eindruck an der Welt und schaffen ganz viele Dinge und vermehren uns. Und ja, also klar, ne, wir sind schon erfolgreich, ja.
Hast du noch andere Beispiele?
Ja, was mir gerade noch einfällt, ist eine zweite Sache. Es kann ja auch sein, dass ich eine eigentlich ganz gut ausgebildete Struktur habe, aber die kann zusammenbrechen. Und die kann zum Beispiel dann zusammenbrechen, wenn mein Leben absolut durcheinander geschüttelt wird. Dann kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, was ich eigentlich gelernt habe und was ich glaube zu können. Und dann ist nicht nur so, dass ich alles hinterfrage, sondern es ist auch so, dass ich auf einige Funktionen gar nicht mehr gut zurückgreifen kann. Das kann zum Beispiel passieren im Krieg, wenn also ringsherum Bomben einschlagen oder ich als Soldat auch tatsächlich Menschen töte oder verletze und viel Leid und Elend ausgesetzt bin, dann kann sowas passieren. Und auch da helfen tatsächlich Rituale, die schon fast zwanghaft anmuten, eben wie es, egal wie draußen die Bomben einschlagen, das Bett wird gemacht und die Stiefel werden gebohnert. Völlig sinnlose Tätigkeiten. Also die Stiefel, die sind auch okay, wenn ich sie nicht jeden Tag bohne. Aber auch das schafft mir einen Rhythmus. Es schafft mir etwas, an dem ich mich orientieren kann.
Ja, ein Anker Tag. Irgendwie.
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Das ist ja auch was gerade für Kinder zum Beispiel extrem wichtig ist.
Ja.
Und für deren Stabilität sorgt. Vorhersagbarkeit ermöglicht.
Genau. Auch bei Kindern haben wir es ja mit Individuen zu tun, die eine gewisse Strukturschwäche haben. Die sind einfach noch nicht voll ausgebildet. Genau. Und die mögen ja auch wirklich sehr Rituale.
Ja.
Ja, jedes Weihnachten passiert dieses und jenes.
Ja, oder jeden Abend vorm ins Bett gehen.
Jeden Abend vorm ins Bett gehen passiert dieses und jenes. Genau. Und bei der Oma gibt es immer ein gekochtes Ei. Ja. Und dann ist man da auch wirklich untröstlich, wenn das mal nicht passiert.
Ja, ja. Fallen mir ganz viele Beispiele ein, gerade aus dem privaten Bereich. Wo das sehr untröstlich ist, wenn gegen eigentlich für uns Erwachsene ja lapidare, nennen wir es Rituale, verstoßen wird. Ne? Ich kenne eine Geschichte aus dem Familienkreis, wo das Kind total außer sich geraten ist, weil der Opa, ich glaube, es war die Kiwi, irgendwie falsch geschnitten hat. Mhm. Das hat zu einem massiven emotionalen Ausbruch.
Genau. Der, weil die wird ja immer längs geschnitten und nicht quer. Oder
der auf sachlicher Ebene natürlich erstmal überhaupt nicht nachzuvollziehen ist.
Ja, genau.
Aber das hat eben damit zu tun.
Genau. Ja,
der das Opa, rituale Vorhersagbarkeit.
Genau, ne? Der Opa muss sich eigentlich vorhersagbar verhalten. Und wenn er das an der Stelle nicht macht, ja, wer weiß, was da noch alles so unsicher ist im Leben. Ja. Um Gottes Willen. Ja, genau. Und das ist für uns, die wir ja schon viel weiter in unserer Struktur und unseren Erfahrungen sind, wirkt das lapidar, aber... Genau, es ist ein Symptom dafür, dass die Welt irgendwie eben doch nicht so vorhersagbar ist.
Mhm. Ich habe mich vorhin noch daran erinnert, dass ich auch nur vom Hörensagen von dem ehemaligen Klinikchef, wo wir beide gearbeitet haben, an der Psychosomatik in Dresden, vom Professor Joraschki, der hat wohl oft gesagt, in bestimmten Fällen, dass er den Zwang jetzt erstmal nicht behandeln würde. Mhm. Eben genau mit der Begründung, weil das gerade stabilisiert und er Angst hätte, wenn man das jetzt wegnimmt, dann führt es zu noch mehr Unsicherheit. Mhm. Ist das was Typisches eigentlich?
Also das kenne ich auch so, ne? Würde ich auch so machen. Man würde sich jetzt anschauen, gerade bei meiner Patientin, mit diesem ganzen Putzen, das führt natürlich schon dazu, dass sie dann auch einfach wenig Schlaf bekommt. Das hat ja Nebenwirkungen, die auch nicht gut sind. Oder führt auch dazu, dass ihr Mann sich dann sehr wundert, wobei, also der Mann wirklich sehr, der kannte seine Frau und der war ein sehr duldsamer und toleranter Mann auch gewesen. Also er hat sich da jetzt nicht bösartig gewundert. Aber nie würde ich bei meiner Patientin jetzt auch nicht wegnehmen, habe ich auch nicht weggenommen. Also wegnehmen im Sinne, ihr zu sagen, das solltest du jetzt auf jeden Fall unterlassen und das ist kein gutes Verhalten, sondern das hat für die Frau eine Funktion.
Mhm. Ja.
Und irgendwann wird es dann von alleine unnötiger.
Ja.
Ja. So würden wir, oder so würde man in der tiefen Psychologie eher rangehen.
Ja. Genau, also das wäre was, wo sich eine verhaltenstherapeutische Vorgehensweise total unterscheiden könnte, dass man da vielleicht eher drauf geht und unter Umständen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass es auch was Stabilisierendes sein kann, dann vielleicht eher sogar zur Verschlechterung beiträgt oder sich dann darüber wundert, warum der Zwang zwar reduziert ist, aber der Patientin geht es vielleicht schlechter.
Aber die Depression sich dann erhöht hat, ja, oder sowas, ne? Sowas. Genau. Ja.
Gut.
Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, was wir zu Zwang. Wir haben nicht alles gesagt, was wir zu Zwang sagen können. Wir könnten noch mehr zu Zwang sagen.
Ja.
Aber wir entlassen jetzt unsere Hörer aus der Zwangsthematik, genau. Oder?
Genau, ich würde sagen, wir haben die Welt des Zwangs einmal zumindest so ein bisschen aus einer größeren Entfernung umrundet.
Ja, wir haben einen Faktencheck gemacht. Der hat sich, glaube ich, jetzt auch aufgeklärt in der Sendung, oder? Also es ist tatsächlich so. Menschen sind auch nur Objekte. Also es ist wirklich so, dass die analytischen und tiefenpsychologischen Theorien, die hantieren mit Begriffen, die kommen uns sehr merkwürdig vor. Die sind einfach, ja, historisch gewachsen. Und einer dieser Begriffe ist zum Beispiel die Objektbeziehungstheorie. Und damit ist gemeint, wie bin ich mit anderen Leuten im Kontakt?
Ja. Okay, dann freue ich mich darauf, dass wir in der nächsten Folge ein neues Thema aufmachen. Ein
neues Thema, genau. Und wir hatten uns überlegt, wir wollen ja eigentlich die gesamte ICD-11 lang gehen. Also alle psychischen Störungen, die es gibt, oder ICD-10, je nachdem, welches man nimmt, alle psychischen Störungen, die es gibt, einmal durchmachen. Und jetzt hatten wir aber gedacht, wir machen nochmal einen Einschub, oder?
Genau, wir schieben mal was anderes ein. Ja. Wir halten uns ja sowieso an die Struktur vom ICD, sondern machen so, wie wir drauf Lust haben.
Mhm.
Und jetzt schieben wir mal was anderes ein. Und es soll als nächstes um Geschlechterunterschiede gehen.
Genau.
Bei psychischen Erkrankungen.
Genau, weil wir da schon ein paar Mal so ein bisschen drüber gesprochen hatten und gestolpert sind, dass einige Erkrankungen ja viel häufiger bei Frauen und andere ein bisschen häufiger bei Männern vorkommen. Und jetzt gucken wir uns mal an, warum ist denn das eigentlich so?
Genau. Und da können wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.